Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Chemie ist etwas, wo man nie so genau weiss, was da eigentlich gemacht wird und vor allem wie. Ein Haufen Reagenzgläser kommen einem beim Wort Chemie hin, Pulver, die rumstehen, Menschen in weissen Kitteln mit Schutzbrillen und überall köchelt es, tropft es und rauchnet es. Eine, die genau gewusst hat, was sie macht und durch ihr Wissen vor 100 Jahren den Nobelpreis für Chemie hat bekommen, ist Marie Curie gewesen. Die UNO hat darum das Jahr 2011 zum Jahr der Chemie erklärt. Im heutigen Doppelpunkt gehen wir am Leben von dieser interessanten Frau auf den Grund. Was war Marie Curie für ein Mensch gewesen? Warum hat sie zum Beispiel selten auf einem Foto gelächelt? Es gibt nur eins, was sie gelächelt hat. Auf allen anderen schaut sie ziemlich traurig drin. Und wie genau hat Marie Curie vor 100 Jahren geforscht? Wir tauchen ein, eine ganze Stunde lang, ins Leben von der Marie Curie. Der Doppelpunkt von der Regula Zender.
Am 11. Dezember 1911 hat Marie Curie, geborene Maria Sklodowska, in Stockholm von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften den Nobelpreis für Chemie bekommen.
In Würdigung ihrer Verdienste um den Fortschritt in der Chemie durch die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, durch die Isolierung des Radiums und das Studium der Natur und der Bestandteile dieses bemerkenswerten Elements.
Begleitet nach Stockholm hat die 44-jährige Marie Curie ihre Tochter Irene. Die war dann 14. Was sie natürlich noch nicht gewusst hat, 1935 wird auch sie selber zusammen mit ihrem Mann, dem Chemiker Frédéric Joliot, den Nobelpreis für Chemie bekommen. Aber wer war denn die Marie Curie genau gewesen? Brigitte Rötlein ist selber Physikerin und Wissenschaftsjournalistin. Sie hat eine Doppelbiografie über Marie Curie und ihren Mann, der Pierre Curie, geschrieben.
Ja, wer war Marie Curie? Damals um die Jahrhundertwende, also die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, gab es ja noch kaum Frauen in der Wissenschaft. Und deshalb war Marie Curie was ganz Besonderes, denn sie war wirklich Wissenschaftlerin. Damals, muss man sich vorstellen, konnten Frauen zum Beispiel in Polen, wo sie geboren wurde, überhaupt noch nicht studieren. Das heißt, sie durften nicht studieren. Und es ist eigentlich nur ihrer Besessenheit, die sie schon als Kind so ein bisschen hatte, zu verdanken, dass sie überhaupt Physik und später auch Chemie studiert hat. Sie konnte das allerdings nicht zu Hause machen, sondern musste nach Frankreich gehen. Und dafür hat ihr erstmal das Geld gefehlt.
Marie Curie hätte noch Maria Sklodowska geheissen und ist die jüngste von 5 Kindern gewesen. Der Vater hat Biologie und Naturwissenschaften in Warschau unterrichtet und die Mutter war Internatsleiterin von einem Töchterheim. Mit 15 hat sie die Matur gemacht, als Klassenbeste. Und weil sie kein Geld zum Studieren hatte, hat sie als Hauslehrerin in Warschau gearbeitet und einen Pakt mit ihrer älteren Schwester Bronia geschlossen.
Zunächst ist die Schwester nach Paris gegangen und Marie Curie blieb in Polen, obwohl sie schon über 20 war, und hat Geld verdient. Die Familie hatte kaum Geld, der Vater war etwas verarmt, hatte sich mal verspekuliert. Und so hat sie Geld verdient und die Schwester konnte in Paris Medizin studieren. Und als die Schwester fertig war, hat die Geld verdient und ließ dann Marie nach Paris nachkommen.
Es war die Zeit der Belle Époque, wo Maria Sklodowska 1891 nach Paris kam. Seit der Weltausstellung, 2 Jahre vorher, steht der Eiffelturm. Die Herren tragen Anzüge und Zylinder und Damen elegante winzige Hüte und figurbetonte Roben. Die Maria Sklodowska studiert in Paris Physik und nachher noch Mathematik. Und in Paris hat sie auch ihren späteren Mann, der Physiker Pierre Curie, lernen können.
Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil sie hatte zwar etliche Verehrer, sie sah sehr gut aus, aber sie hat sich um Männer eigentlich relativ wenig gekümmert in Paris, denn sie hatte eine unglückliche Liebe in Polen erlebt. Und irgendwie hatte sie, glaube ich, ein bisschen die Nase voll von den Männern. Und sie hat sich dann so ganz auf ihr Studium geworfen. Und eines Tages hat sie bei irgendeinem gesellschaftlichen Anlass einen Mann getroffen, der 8,5 Jahre älter war als sie, den Pierre Curie. Und sie hat immer ein kleines Labor gesucht, in dem sie Experimente machen konnte. Und Pierre Curie konnte ihr da was verschaffen. Das heißt, sie hat dann mit ihm darüber gesprochen, über ihre Arbeit. Er hat dann auch ein bisschen von seiner Arbeit erzählt und war ganz erstaunt, als sie ihm dazu Fachfragen gestellt hat. Denn das war er überhaupt nicht gewöhnt in Paris, kurz vor der Jahrhundertwende, dass da eine Frau sich über Physik oder Chemie mit ihm unterhalten würde. Die haben da ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Und daraus entstand dann zunächst eine nette Freundschaft und sie haben sich eigentlich dann nicht mehr aus den Augen verloren. Und ganz peu à peu hat er sich erst verliebt in sie und sie, immer noch eingedenk ihrer schlechten Erfahrungen, hat es zunächst ziemlich abgeblockt. Und man könnte einerseits sagen, sie war wirklich raffiniert, weil sie ihn so über seine Fachgespräche in Bann gezogen hat. Aber ich glaube, das war gar nicht ihre Absicht. Er aber hat sich immer mehr entflammt für sie und hat ihr dann, als sie mal wieder zu Hause in Polen war, dann Liebesbriefe geschrieben und hat wirklich um sie geworben. Und sie hat später gesagt, dass dieser Briefwechsel sie eigentlich zusammengebracht hat. Sie hat dann immer mehr das auch ins Auge gefasst, dass sie mit diesem Mann vielleicht ihr Leben verbringen möchte. Und irgendwann hat er ganz frech auch vorgeschlagen, lass uns einfach zusammenziehen. Und man muss immer bedenken, das ist mehr als 100 Jahre her. Und da hat sie zunächst abgewehrt, aber später trat sie der Sache dann doch etwas näher.
1895 haben die beiden geheiratet. Sie, die hübsche Polin, mit den unglaublich traurigen Augen und der immer ein klein verzausten Frisur. Sie hat als mürrisch, brillant und ehrgeizig gehalten.
Das fand ich wirklich erstaunlich. Ich habe hunderte von Fotos von Marie Curie gesehen und nirgendwo hat sie gelächelt, sondern selbst bei Anlässen, die ganz fröhlich waren, wie Hochzeit oder mit den Kindern oder in den Ferien, immer todernst. Ja, wie Sie sagen, fast mürrisch. Aber ein einziges Mal in ihrem Leben hat sie gelächelt und das war aber erst sehr viel später, nämlich als sie eine große Ehrung empfangen hat vom Präsident der Vereinigten Staaten und als sie Arm in Arm mit ihm die Treppe vom Weißen Haus herunterging. Und das ist für mich eigentlich auch ein bisschen typisch für ihre Art. Sie war immer sehr der Wissenschaft ergeben und sie war sehr zielstrebig und sie hat eigentlich nie die Freuden des Lebens wirklich genießen können. Sie hatte durchaus hübsche Kleider, sie hat sich auch immer schick gemacht, soweit es ihre finanziellen Verhältnisse erlaubt haben. Aber sie hat sich irgendwie immer so ein bisschen zurückgezogen und abgeschottet gegen die Außenwelt. Sie haben auch, sowohl sie als auch ihr Mann, haben Feste und Feiern und Partys und sowas, haben sie wirklich gehasst. Und da sind sie nur hingegangen, wenn es unbedingt sein musste. Also sie hat schon ihr Leben wirklich der Wissenschaft gewidmet.
Ihre Leidenschaft für die Naturwissenschaft hat sich schon in der Kindheit bemerkbar gemacht, wie die Biografin Brigitte Rödlein herausgefunden hat.
Marie Curie, die ja damals noch gar nicht Marie Curie hieß, sondern Maria Sklodowska, war sehr ehrgeizig und vor allem, sie hatte ein ganz klares Ziel vor Augen. Sie wollte die Natur ergründen. Sie hat schon als junges Mädchen, wenn andere mit Puppen gespielt haben oder so, dann hat sie in irgendeinem Hinterhof ein kleines Labor aufgetan, wo sie Experimente machen konnte, physikalische und chemische. Und das war ganz ungewöhnlich für ein Mädchen. Und das hat sich dann später immer weiter fortgesetzt. Sie hat immer versucht, Experimentiermöglichkeiten zu finden, als Studentin auch schon. Und später hat sie das natürlich ihr ganzes Leben lang weitergemacht und zwar sehr erfolgreich.
Ihr Experiment, das ihr dann nachher zusammen mit ihrem Mann den Nobelpreis für Physik und nochmal 8 Jahre später den Nobelpreis für Chemie sollte bringen, ist ganz besonders gewesen. 1895 hat der Wilhelm Konrad Röntgen die Röntgenstrahlen entdeckt. Mit dieser Entdeckung ist ein neues Kapitel in der Forschung aufgetan worden. Fast durch einen Zufall hat der französische Physiker Henri Becquerel ein Jahr später entdeckt, dass mit einem Uransalz eine Fotoplatte geschwärzt werden kann. Heute weiss man, dass Henri Becquerel die Radioaktivität entdeckt hat. Die Strahlung von diesem Uran hat Marie Curie zum Thema von ihrer Doktorarbeit gemacht. Wieso strahlt Uran? Das hat sie angetrieben. Und diese Forschungsarbeit hat körperliche Schwerstarbeit bedeutet.
Ja, das stimmt. Sie hatte ja da so ein Labor, das eigentlich mehr ein Schuppen war und nicht zu heizen war. Im Winter war es auch sehr kalt. Und sie mussten da ja aus vielen Tonnen Pechblende, das ist so ein Uranerz. Abraum war das eigentlich von dem Bergwerk. Das kam halt der Laster, hat es hingekippt und daraus mussten sie dann das Uran das Polonium und das Radium rausfiltern. Und dann mussten natürlich zentnerweise diese Gesteine bewegt werden und gerührt und gekocht und was alles. Und das war wirklich sehr schwere Arbeit. Man muss allerdings auch sagen, so wie Marie Curie das dann später dargestellt hat, war es gar nicht. Sie haben nicht diese vielen Tonnen Pechblende selber auflösen müssen, sondern Pierre Curie hatte sehr gute Industriekontakte. Er hatte auch mehrere Patente für Messgeräte und die hatte er an Firmen verkauft. Und diese Firmen haben die beiden dann finanziell und mit Maschinen unterstützt und haben diese Grundaufbereitung zunächst auch schon mal übernommen.
Zuerst einmal ist es um das Extrahieren, also um das Auftrennen von dieser tschechischen Pechblende gegangen. Ein anderes Wort für Pechblende gäbe es nicht, sagt Andreas Thürler. Er ist Professor für Radiochemie an der Universität Bern.
Nein, das ist einfach der Fachbegriff für das Mineral, das man dort in Tschechien hat abbauen. Der Begriff kommt daher, dass man in Tschechien Silber abbauen. Silber gesucht und auch abbauen. Und da hat sich die Mine erschöpft. Und dann hat man aber ein anderes Mineral gefunden. Aber das hat kein Silber enthalten, sondern Uran. Und das war eigentlich Pech. Also man hat eigentlich Silber wollen und nicht Uran. Und so hat man gesagt, das ist, ja, also das hat man nicht wollen. Und das war Pech. Und hat man als Pechblende nachher bezeichnet.
Also quasi Pech gehabt, also ja. Wirklich im sprichwörtlichen Sinn. Und dann hat man es Pech blenden, weil es auch geblendet hat? Oder?
Nein, aber Blende ist ein Begriff für ein Mineral. Also weil, ja, viele Minerale glänzen so klein. Also ich habe sonst auch ein bisschen da. Das sieht so aus. Es ist nicht speziell ansehnlich, es ist ziemlich ein schwarzes Gestein. Hat so eine Würfelstruktur und enthält sehr viel Uran.
Also es sieht fast aus, dünkt es mir, also wie ein Stückchen von einem Pflasterstein, der einfach ganz dunkel geworden ist, durch die Abgas.
Ja, genau so sieht es aus, aber es ist ziemlich schwer. Also.
Ja, das sind die Steine, die ich staune in diesem Gläschen, wie schwer die sind. Das ist nicht das Gläschen, das ja auch das Gewicht ausmacht.
Nein, das ist ein Kunststoffbecher. Nein, das ist auch das Uran, das sehr schwer ist. Und aus diesem Material hat eben Marie Curie nachher Radium extrahiert. Und zwar aus einer Tonne von diesem Material.
Also das ist mit Menge Zugwagen ist das eine Tonne.
Es ist nicht so viel, weil es eben sehr schwer ist, das Gestein.
Wie hat sie das geschafft? Das muss ja mit Meissel und Pico dahinter gegangen sein.
Ja, sie muss das aufgelöst haben und nachher mit Umkristallisieren kann man das Radium vom Barium trennen, das auch enthalten ist in diesem Gestein.
Wie geht das, Umkristallisieren?
Also das heisst, man tut es auflösen, macht eine Lösung und tut die ganz sorgfältig abkühlen. Und dann kristallisiert der eine Stoff eher aus als der andere und dann kann man die Kristalle sorgfältig abschöpfen und kann so Schritt für Schritt eine Trennung machen. Aber es ist ein sehr langwieriger Prozess, sehr mühsam. Und heutzutage würde man das natürlich nicht mehr so machen, aber das war dann zumal die Trenntechnik, die man gekannt hat. Und es ist noch heute relativ schwierig, Radium von Barium zu trennen. Also es war eine grosse chemische Leistung von der Marie Curie.
Hat sie das dann gekocht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das gegangen? Oder man hat sie so einen schweren Stein oder schwere Gesteinsbrocken. Was hat sie mit denen gemacht?
Also man tut das Gestein auflösen mit Säure und nachher wird das in grossen Schalen wird das Wasser oder also, ja, das Lösungsmittel abdampft, langsam. Und dann fängt es einfach kristallisieren und dann kann man anfangen mit dem Trennprozess.
Also kristallisieren heisst, es bildet sich so wie Salz, quasi wie wenn man sonst Meerwasser hat, das verdunstet, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das muss man sich genau so vorstellen, ja, genau so.
Und in den Salz innen ist nachher der chemische Stoff, also das Radium, gewesen.
Ja, ja.
Und dann hat sie die Salz nochmal auseinandernehmen?
Ja, die haben wir wieder müssen lösen und wieder müssen kristallisieren. Also man ist zuerst von sehr grossen Bottich ausgegangen und nachher immer kleiner, bis am Schluss hat man so vielleicht ein 2-3 cm grosses Schäli gehabt, das man da noch einmal hat, gelöst und wieder kristallisiert. Also sehr, ein langwieriger Prozess und auch sehr ungesund. Oder? Also,
Ist es Dämpf oder die Strahlung? Was war so das Ungesunde oder das Ungesundere?
Ja, ich vermute schon die radioaktive Strahlung. Also, wenn ich da würde messen an diesem Brocken, ich habe ihn ein bisschen weggestellt, aus gutem Grund. Der hat schon, nur die paar Brocken, die knatteren schon ziemlich stark.
Also jetzt vorhin habe ich nur das Gläschen angelenkt oder das Becherchen angelenkt. Das macht jetzt nichts, wenn ich es so kurz hatte.
Nein, das macht nichts. Aber man sollte es nicht tagelang im Hosensack herumtragen.
Zuerst hat Marie Curie zusammen mit ihrem Mann Pierre das chemische Element Polonium entdeckt. Sie hat es nach ihrer Heimat Polen benannt.
Ja, also Polonium ist ein Zerfallsprodukt vom Radium. Und das längstlebige Isotop ist trotzdem relativ kurzlebig. Und ein paar Jahre. Polonium wird eigentlich kaum verwendet, aber es gibt doch Anwendungen. Also zum Beispiel in der Papierindustrie wird Poloniumquellen verwendet, um die elektrostatische Aufladung von dem Papier zu vermindern, sodass die nicht zusammenkleben.
Also wir haben in unserem Papier, das wir aus dem Computer rausnehmen, aus dem Schreibpapier, im Zeitungspapier, haben wir Polonium drin.
Nein, da haben wir kein Polonium drin, sondern nur die radioaktive Strahlung wird benutzt, um die Papier zu entladen, elektrostatisch. Also nein, wir haben kein Polonium drin. Aber im Zigarettenrauch haben wir Polonium drin.
Wie entsteht denn der dort?
Ja, auch im Tabak hat es Uran und Zerfallsprodukt. Und wenn man natürlich den Tabak verbrennt, dann kommt Radon und seine Zerfallsprodukte gelangen in die Lunge und natürlich so Polonium.
Früher hat man Polonium in Autozündkerzen gehabt. Polonium hätte helfen bei der Zündung. Weil aber das Polonium eine kurze Halbwertszeit hat, also nach 138 Tagen schon die Hälfte von seiner Leistung einbüßt, braucht man es heute dafür nicht mehr. Polonium war auch im Zünder von den beiden Atombomben, die die Amerikaner 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Polonium ist aber 2006 wieder in die Schlagzeilen gekommen. Ein früherer russischer Spion Alexander Litwinenko ist heimlich Polonium verabreicht worden. Vermutlich serviert in einem Getränk auf Rechnung vom russischen Geheimdienst KGB. Auch der Radiochemiker Andreas Thürler hat von diesem Fall gehört.
Das ist eigentlich ganz neu, würde ich sagen. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Allerdings, was mich an der Geschichte ein bisschen irritiert hat, sozusagen, ist, dass die Person, die offensichtlich das Polonium aus Russland hat mitgebracht und wahrscheinlich dem Herr Litwinenko in Tee geschüttet hat, hat ja die Probe offenbar unterwegs ab und zu mal auch aufgemacht gehabt. Oder eben, man hat ja Spuren gefunden in Deutschland und in Flugzeugen und überall. Also er hat sozusagen eine Spur hinterlassen. Das heisst, er muss die Probe nicht sehr gut verschlossen haben und muss auch nicht ganz genau gewusst haben, mit was dass er zu tun hat. Und ja, es ist eine interessante Geschichte. Also ich habe einen russischen Freund und der hat gesagt, ja nein, also bitte, der russische Geheimdienst weiss schon, wenn er so etwas macht, wie dass man das richtig macht. Also das glaubt er nicht. Das wäre ja fast eine kleine Beleidigung für einen russischen Geheimdienst, wenn jemand so fahrlässig umgeht mit dem radioaktiven Stoff, sodass man ihn überall finden kann nachher, oder? Aber das ist wirklich etwas ganz Neues. Es ist ja so ein bisschen, es ist schon ein bisschen irritierend, sage ich mal. Aber weil in Russland relativ viel von dem Polonium produziert wird, scheint es auch nicht so schwierig zu sein, das zu entwenden. Immer ein bisschen davon. Es braucht ja nicht viel.
Aber es hat ja gleich auch geheissen, es müsse auch fast aus einem staatlichen Labor kommen, weil das niemand privat einfach so gewinnt, wie man sonst chemische Substanzen irgendwo in einem Keller oder in einem Shop herstellt selber. Also es muss aus einem staatlichen Labor fast gekommen sein.
Ich vermute es, ja. Es ist nicht sehr schwierig, wahrscheinlich dort ein bisschen etwas davon abzuzweigen. Das wird niemand merken.
Es braucht ja eben nicht viel.
Ja, es ist, nein, eben, wenn man, dann sieht man wiederum, also es ist, Polonium ist als Alpha-Strahler eigentlich nicht sehr gefährlich, solange man es nicht inkorporiert, das heisst, solange man es nicht aufnimmt in den Körper oder in die Lunge.
Also das heisst, ein Alpha-Strahler, das sind Strahlen, die nicht durch ein Blatt Papier durchgehen, aber eben, wenn man sie reinnimmt, also via das Maul, wie man schluckt nachher, dann natürlich in Gefäße oder in die Blutbahnen kommt es dann schnell.
Ja, ja. Und vor allem eben ins Knochenmark geht Polonium auch und in Knochen. Und das, dort ist natürlich die Alpha-Strahlung sehr schädlich.
Im Knochenmark werden Blutzellen gebildet. Ein Mikrogramm Polonium, das entspricht etwa einem Staubkörnchen, ist, wenn man es einnimmt, schon tödlich. Lange hat der Arzt nicht gewusst, was der frühere russische Spion hat.
Aber generell Radioaktivität kann man sehr gut nachweisen. Das ist wahrscheinlich das Empfindlichste überhaupt. Und im Gegensatz zu anderen chemischen Stoffen kann man Radioaktivität immer nachweisen. Es ist sehr einfach.
Also trotzdem nicht das perfekte Verbrechen mit Polonium?
Nein, das war nicht das perfekte Verbrechen. Nein. Man hat nur relativ lange gebraucht, bis man herausgefunden hat, woran der Herr Litvinenko gelitten hat, weil man nicht auf die Idee kam, auf so etwas zu schauen. Das ist schon sehr ungewöhnlich und da hat man einfach zu viel Zeit verstreichen. Vielleicht hätte man ihn retten können, wenn man gewusst hätte, was es ist.
Wie hat man ihn denn gerettet?
Ja, Polonium ist ähnlich wie Bismut. Und wir müssten. Aber ich bin kein Mediziner, ich weiß nicht, ob es wirklich klappen würde. Ja, man müsste so einer Person sehr viel Wismut geben. Wismut ist nicht so giftig, das kann man schon. Und in dem Sinn, alle Positionen, wo das Polonium hergehen könnte, absättigen mit etwas Inaktivem. Das ist das ähnliche Prinzip wie mit den Jodtabletten. Also man hat Jodtabletten, dass wenn im Fall von einem Unfall isst man die Jodtablette und tut somit Schilddrüse und alles mit stabilem Jod absättigen, sodass das Radioaktive, das näher kommt, keine Chance mehr hat, irgendwo nicht sich festzukrallen, sagen wir es mal so, und wieder ausgeschieden wird.
Die Marie und Pierre Curie haben aber nicht nur das Polonium entdeckt, sie haben auch das Radium entdeckt. Wegen seiner starken radioaktiven Strahlung hat es abgeleitet vom lateinischen Wort Radius, das heisst der Strahl, den Namen Radium bekommen. Eigentlich kommt das Radium wie auch das Polonium natürlich in der Natur vor. Trennt man die beiden Elemente aus der Pechblende raus und konzentriert sie, dann werden sie aber gefährlich.
Ja, also das Radium selber hat natürlich schon immer die gleiche Strahlungseigenschaften, aber es ist extrem verdünnt in der Natur, kommt das vor. Aber wenn man es natürlich aufkonzentriert, dann kann man eben auch die Strahlung aufkonzentrieren.
Wie entsteht denn das? Ist das bei Erdentstehung ist die Substanz entstanden, das Radium entstanden? Oder wie ist das zustande gekommen? Oder wie gibt es das?
Nein, das Radium entsteht durch einen radioaktiven Zerfall vom Uran. Also das Uran hat eine lange Zerfallskette und das Radium 226, das mit 1600 Jahren Halbwertszeit, das entsteht fortlaufend als Zerfallsprodukt vom Uran. Und das Uran ist in der Nukleosynthese, also in Elemententstehung, gebildet worden. Aber das Radium ist wirklich nur ein Zerfallsprodukt.
Also so, ja, quasi wie die Sohn, die Tochter vom Uran, was übrig bleibt, wenn sich das Uran abbaut. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Also die Zerfallsprodukte vom Uran, die wandeln sich noch einmal um, durch andere radioaktive Zerfallsart. Und einmal geht man eben durch das Radium durch. Und weil das Radium relativ lange Halbwertszeit hat, kann man es auch chemisch extrahieren.
Radium selber, das reine Radium, das leuchtet ja. Also wenn man das Licht ablöscht, dann leuchtet ja. Das Klümpchen und sieht man genau, wo das ist im feinsten Büro.
Ja, ja, das ist so. Also das gibt ähnliche Prozesse in Radiumsalz selber. Also man kann wirklich Radium sozusagen in seinem eigenen Licht fotografieren. Aber da hat man schon ziemlich viel. Also ich habe ich habe es noch nie, so eine grosse Probe habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ich bin auch froh, habe ich nie so eine grosse Probe in der Hand gehabt, dass man es wirklich sieht, leuchten.
Warum nicht? Wegen der Radioaktivität?
Das ist nicht ganz harmlos, so ein Gramm Radium. Früher hat man es um den Schreibtisch gehandhabt. Heute braucht man da grosse technische Infrastruktur dazu. Also Blei abgeschirmte Zellen, wo man reingeht und durch Bleiglasfenster reinschaut und möglichst nicht mit den Händen, sondern mit mechanischen Manipulatoren die Probe handhabt. Oder? Aber ja, Erkenntnisgewinn seit dieser Zeit.
Radium ist anfangs vom 20. Jahrhundert plötzlich unglaublich schick geworden. Es hat Zahnpasta mit Radium gegeben, in Gesichtscreme, in Tees, Lippenstifte und Haarwasser hat man es da. Und Radium hat man auch gebraucht für Zahlen und Zeiger von Zifferblättern, von Armbanduhren und Wecker zum Leuchten zu bringen. In den 20er Jahren hat man dann gemerkt, dass amerikanische Zifferblattmalerinnen häufig Tumoren an der Zunge oder an den Lippen hatten, weil sie Pinsel immer wieder mit den Lippen befürchtet haben. Es war die Zeit, in der so Radium Kurbäder gegeben hat.
Also die Radiumbäder gibt es nach wie vor. Also in Karlsbad in Tschechien kann man so Radiumkuren noch machen. Und man kann auch in Bad Gastein gibt es so eine Höhle, wo man reingehen kann, wo Radonkonzentration recht hoch ist. Und also es gibt es nach wie vor.
Würdet ihr das jetzt empfehlen, so ein Bad? Würdet ihr dort
reingehen? Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ich bin zwar ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Es scheint doch eine gewisse Wirkung zu haben. Also man kann nicht sagen, es ist nur schädlich. Es gibt durchaus so Anzeichen dafür, dass das Immunsystem stimuliert wird durch die radioaktive Strahlung und durch das eine Besserung vom Zustand eintritt.
Also das ist wieder mal Dosis, macht das Gift aus.
Ja, genau so würde ich das auch sehen. Aber Radioaktivität wird in Medizin nach wie vor verwendet, sogar wieder vermehrt für Tumortherapie und auch für das Unempfindlichmachen von schmerzhaften Gelenkentzündungen und so weiter. Also es ist nicht so, dass man heutzutage da ganz davon abgekommen ist. Im Gegenteil, das wird wieder stark zunehmen.
Also für die Bestrahlung, schon für die Strahlentherapie, die Strahlenmedizin, also ist es auch für die Onkologie? Die Onkologie wird das auch gebraucht?
Was man macht, ist, man nimmt ein pharmakologisch aktives Molekül, also ein Medikament, und koppelt dort dran ein Radionuklid. Und man baut das Medikament so, dass es eben Tumorzellen sucht im Körper. Und dort andockt und die Strahlung, die es mit sich trägt, in Form von einem Radionuklid, macht die Tumorzellen kaputt. Und somit kann der Patient geheilt werden. Es geht wirklich. Nicht immer, aber man hat doch sehr beeindruckende Erfolge erzeugt. Und man kann auch sagen, dass es für einen Patienten nicht schmerzhaft ist. Es ist also für ihn natürlich eine radioaktive Belastung, aber wiederum der Mediziner muss entscheiden, ob er das dem Patienten zumutet und ob die Heilwirkung grösser ist als der Schaden, den man unter Umständen auch mit anrichtet.
Es war schon eigentlich ein Wahnsinns-Fortschritt, den die Medizin jetzt gemacht hat, auch dank der Entdeckung des Radium von Marie Curie.
Ja, einfach die Entdeckung von Radioaktivität und damit natürlich, was Marie Curie gefunden hat, hat zu einem gewaltigen Schub geführt, auch in der Medizin. Das ist so. Und schon sie hat die therapeutische Wirkung von Radium propagiert und auch sehr stark gefördert. Also, man hat die erste, vor 1910 hat man bereits Tumoren behandelt mit Radium, indem man Hauttumoren, wo man einfach Radiumquellen aufgelegt hat, für eine kurze Zeit und das mehrmals gemacht hat und hat die können zum Verschwinden bringen. ja, Marie Curie war eine Forscherin und hat sofort auch gemerkt, dass sie etwas gespürt, oder dass da eben, sie hat die Hände ihre wehgetan und die Haut ist abgeschuppert an den Fingerspitzen und sie hat schon gemerkt, dass etwas muss sein mit dem Radium und dass die radioaktive Strahlung, die sie ja nachher können nachweisen konnte, dass die muss verantwortlich sein für die Effekte und dass man das eventuell eben auch medizinisch einsetzen kann.
Zwei chemische Elemente hat Marie Curie zusammen mit ihrem Mann Pierre entdeckt. Es war Pionierzeit in der Chemie.
Für jeden Chemiker würde ich sagen, ist das Entdecken von einem Element, von einem neuen Element im Periodensystem, ist wirklich das Höchste, würde ich sagen. Also es ist sicher viel aufregender, als eine neue Verbindung zu machen. Also ein neues Element entdecken, das sie wenigen Leuten ist das vergönnt gewesen, besitzen.
Gibt es noch Elemente oder wird man noch neue Elemente finden?
Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich nicht mehr in der Natur. Also, ich bin zum Beispiel an einem Experiment beteiligt, wo wir jetzt ein neues Element synthetisieren, an einem Beschleuniger durch Kernfusion. Und das nachher abtrennen, aber mit einem physikalischen Gerät. Und das wird wahrscheinlich nur etwa Mikrosekunden leben und nachher auch wieder radioaktiv zerfallen. Aber man hat in den letzten 10 Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Also vor allem in Russland hat man sehr viele neue Elemente synthetisiert. Sie sind alle radioaktiv, sie sind alle sehr kurzlebig. Aber wir haben auch schon angefangen, die neuen Elemente chemisch zu untersuchen. Und also da kann man nur einzelne Atome herstellen. Und vielleicht 1 Atom pro Woche oder so. Das ist etwa die Rate, die man erreichen kann. Aber uns ist es schon gelungen, mit denen auch chemische Untersuchungen zu machen. Also Element 112 heisst jetzt Kopernicium nach dem Kopernikus. Und im Moment sind wir gerade dran, am Element 114 zu untersuchen. Die leben ja Sekunden.
Gehen wir zurück in die Pionierzeit der chemischen Elemente und der chemischen Forschung. Marie Curie hat ja zusammen mit ihrem Mann, Pierre, geforscht. Und die beiden hatten ja 2 Töchter. Irene ist 1897, 1 Jahr bevor ihre Eltern das Polonium und das Radium entdeckt haben, auf die Welt gekommen. Eve ist 1904 geboren worden. Als Mutter war Marie Curie streng. Die Kindermädchen und ihr Schwiegervater haben viel zu den Kindern geschaut und sie hat auf eine gute Ausbildung geachtet. Warmherzig war sie aber nicht besonders. Und Pierre Curie, ihr Mann, was war das für ein Mensch? Die Physikerin und Wissenschaftsjournalistin Brigitte Rötlein.
Er war ebenfalls Wissenschaftler mit Leib und Seele und er hat immer viel nachgedacht. Und zwar in allen Lebenslagen, eben auch wenn er auf der Straße ging oder im Labor sowieso oder unterwegs. Er hat dadurch auch eben sehr tiefe Erkenntnisse gewonnen und er ist auch heute noch, obwohl er gar nicht mehr so berühmt ist wie seine Frau, auch heute noch ein großes Vorbild für viele Forscher. Er hat so moderne Gedanken entwickelt, die heute immer noch in der Physik eine Bedeutung haben. Aber es ist ihm dann eben leider zum Verhängnis geworden. Er ging eines Tages von der Sitzung weg in Paris und es war schlechtes Wetter und er hat dann die Straße mehr oder weniger in Gedanken überquert. Es war eine Hauptverkehrsstraße und er trat hinter einer Kutsche heraus auf die Straße und wurde da von einem Pferdefuhrwerk angefahren und er war sofort tot. Und das war wahrscheinlich, weil er mit dem Kopf woanders war. Das war ganz schrecklich für seine Frau. Sie hatten sich in der Früh noch gestritten über das Dienstmädchen. Und dann kommt er abends nicht mehr heim. Das muss man sich mal vorstellen. Sie war fix und fertig und hat ihm dann ein ganzes Stück von ihrem Tagebuch gewidmet, das auch heute noch erhalten ist. Ein Liebes- und Todestagebuch, in dem sie ihre tiefe Trauer offenbart. Und das ist was ganz Besonderes für Marie Curie, weil sie nie ihre Gefühle offenbart hat, sondern immer versucht hat, ganz sachlich zu bleiben. Und in diesem Tagebuch kann man das alles nachlesen, wie sehr sie sich geliebt haben.
Jetzt ist es schon noch spannend. Also Pierre Curie wurde nur 47 Jahre alt und eigentlich durch die Liebe zur Wissenschaft ist die Liebe zwischen Marie und Pierre Curie dann entfacht, weil sonst eher in Gedanken versunken, sie so ein bisschen mürrisch, die hätten sich ja vielleicht sonst nicht kennengelernt oder nicht angesprochen.
Bestimmt nicht. Aber sie haben dafür ihr Leben so intensiv geteilt, diese wenigen Jahre, die sie eigentlich zusammen hatten. Sie haben zusammen gewohnt, gelebt, sie haben die Kinder gemeinsam aufgezogen, die gingen ja auch nicht auf öffentliche Schulen. Und sie haben vor allem auch zusammen gearbeitet. Sie haben gemeinsam die großen Entdeckungen gemacht, die Natur der Radioaktivität erforscht. Das haben sie gemeinsam gemacht. Sie sind Tag für Tag gemeinsam in diesem provisorischen Labor gestanden und haben gearbeitet. Sie haben dann dort auch gegessen und getrunken, was ihnen vielleicht gesundheitlich dann auch zum Verhängnis wurde. Und abends hat sie mal geschrieben, waren die Spaziergänge rund ums Labor so schön. Wir sind dann nochmal zurückgekehrt und haben unsere Fläschchen angeschaut, die in der Nacht geleuchtet haben. Heute wissen wir, die haben natürlich nur geleuchtet, weil sie radioaktiv gestrahlt haben und zwar ganz massiv. Und heute würde sich kein Mensch mehr vor so radioaktiv strahlende Fläschchen stellen. Das wusste man damals aber alles noch nicht.
Seit ihrer Arbeit an der Pechblende hat Marie Curie gesundheitliche Probleme gehabt. Sie hat sich häufig matt und erschöpft gefühlt und an Blutarmut gelitten. Ein typisches Krankheitsbild, ausgelöst durch die Radioaktivität. Bis heute sind ihre Laborbücher, ihre Schurz und ihre Messinstrumente verstrahlt. Sogar ihr Kochbuch, das sie daheim gebraucht hat, ist radioaktiv.
Aber inzwischen ist es so, dass diese Unterlagen alle auf Mikrofilm vorhanden sind, sodass man die jetzt gar nicht mehr rausgibt. Ich habe allerdings andere Laborbücher, die nicht verstrahlt sind, wirklich in den eigenen Händen gehalten. Und es ist dann schon ein seltsames Gefühl, das so zu sehen. Und ich war vor allem fasziniert davon, mit welcher winzig kleiner Schrift die geschrieben haben. Also beide, sie aber noch mehr als er. Und ich weiß bis heute nicht, das ist mit Tinte geschrieben, welches Schreibgerät man benutzt, um so winzig schreiben zu können. Es war übrigens interessant, dass auch das gesamte Labor, das heute ein Museum ist, in Paris erstmal dekontaminiert werden musste, bevor man dort Besucher reinlassen kann. Weil überall in den Böden und in den Wänden, in den Möbeln, alles war radioaktiv verstrahlt. Oder einmal hat Pierre Curie in Anfang des Jahrhunderts in London bei der Royal Society einen Vortrag gehalten und hat ein Experiment gemacht. Und weil er schon ein bisschen krank und zittrig war, ist ihm da die Fiole aus der Hand gefallen und dann hat sich radioaktive Flüssigkeit auf den Boden ergossen. Und das strahlt heute noch. Da mussten sie wirklich den Boden rausreißen aus diesem Hörsaal später, sehr viel später, weil man konnte keine Leute mehr in den Hörsaal lassen. Also so stark hat das alles gestrahlt.
Müde, ermattet und in einer unendlichen Trauer hat sich Marie Curie nach dem Tod von ihrem Mann Pierre ihre Arbeit gestürzt. Sie hat die Lehrstufe für Physik an der Sorbonne zu Paris übernommen. Als erste Professorin an der Sorbonne überhaupt. Und dann ist das Jahr 1911 gekommen.
Das Jahr 1911 war eigentlich ein absolutes Schicksalsjahr für Marie Curie. Ihr Mann war ja da schon gestorben, schon 5 Jahre tot. Und in diesem Jahr hat sie alles erlebt, von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen. Sie hat ein Verhältnis mit einem jungen Kollegen ihres Mannes begonnen, mit Paul Langevin, ein sehr berühmter Physiker auch. Dieser war aber verheiratet und hatte auch mehrere Kinder. Das hat sich dann irgendwie rumgesprochen und es wurden ihnen dann auch Liebesbriefe gestohlen, die sie dummerweise in ihrem gemeinsamen Zimmer, wo sie sich manchmal getroffen haben, aufbewahrt haben. Dann hat die Presse drüber geschrieben. Es war ein Riesenskandal damals in Paris. Und sie haben sich mit aller Kraft dagegen verwahrt und haben geleugnet, dass sie ein Verhältnis haben und so. Dann kam zum Beispiel schon mal ein großer Triumph. Sie wurde eingeladen zur Solvay-Konferenz nach Brüssel, wo nur wirklich die allerberühmtesten Leute eingeladen wurden. Da waren Einstein und solche Leute halt da. Und da wurden sie beide auch eingeladen und da kam das Ganze an die internationale Presse, dieses Verhältnis. Und die Presse ist hinter den beiden hergejagt. Einstein hat dann so gesagt, ach lasst sie doch. Und so attraktiv fand ich sie eigentlich nie. Das wundert mich jetzt direkt so in dieser Art. Aber Marie Curie ist dann richtig gehend geflohen aus Brüssel auch. Und als dem Nobelkomitee, das gerade in diesem Jahr geplant hatte, ihr den zweiten Nobelpreis zu geben, als das Nobelkomitee von dieser Sache erfuhr, da wollte es schon fast den Nobelpreis wieder zurückziehen. Erst nachdem sich dann andere Leute für sie eingesetzt haben und gesagt haben, das sei nur blödes Zeitungsgeschwätz, dieses Verhältnis, wurde ihr dann der Nobelpreis verliehen im Dezember 1911, und zwar der zweite Nobelpreis. Es gibt bis heute nur 3 Menschen auf der Welt, die 2 Nobelpreise gekriegt haben, und sie war eine davon. Und trotzdem hat dieses Jahr Marie Curie so mitgenommen, dass sie Ende Dezember völlig körperlich zusammenbrach.
Wenn heute ein Forscher oder seltener eine Forscherin einen Nobelpreis gewinnt, dann ist er oder sie kurzfristig auch berühmt und in der Presse. Marie Curie ist zu ihrer Zeit richtig prominent gewesen. Mehr noch.
Ja, ich habe auch Fotos gesehen, wo sie von Paparazzi verfolgt wird. Das ist ein Wahnsinn, da laufen ihr wirklich Journalisten mit diesen riesigen Kamerakästen auf der Straße hinterher und versuchen ein Bild von ihr zu ergattern. Und sie versucht sich mit der Aktentasche vor dem Gesicht davor zu schützen. Das war ganz was Außergewöhnliches. Aber da kam eben viel zusammen. Es war, dass sie Ausländerin war, auf diesem seltsamen Gebiet, nämlich Physik und Chemie, gearbeitet hat als eine der wenigsten Frauen. Dann kam der Nobelpreis hinzu und dass sie halt inzwischen in der wissenschaftlichen Welt eine wirkliche Größe war.
Ihre Prominenz hat sie im Ersten Weltkrieg auch ausgenutzt. Sie war mit einem mobilen Röntgengerät unterwegs gewesen und hat so den Frontsoldaten medizinische Hilfe geboten. Assistiert hat ihr dabei ihre Tochter Irene.
Ja, sie war eigentlich weniger Kind als Gefährtin ihrer Mutter. Insbesondere nach dem Tod des Vaters sind die beiden sehr, sehr eng zusammengeschweißt worden. Und ich glaube, sie haben sich auch sehr gut verstanden. Und gerade diese Geschichte im Ersten Weltkrieg hat sie, glaube ich, noch enger zusammengebracht. Da hat Marie Curie festgestellt, dass viele Soldaten, die verwundet wurden, nur sehr schlecht behandelt werden konnten, weil es in den Feldlazaretten keine Röntgengeräte gab, sondern die gab es nur in den großen Kliniken in der Großstadt. Bis man aber Verletzte da rein transportiert hat, manchmal ging es gar nicht, und wenn, hat es sehr lange gedauert, dann war es oft schon zu spät. Das heißt, was nötig war, waren mobile Röntgenstationen. Und das hat sie dann aufgebaut. Sie hat einige ihrer Gönner gefragt, ob sie ihre Luxuslimousinen zur Verfügung stellen, dass man da solche Geräte reinbaut. Und sie hat dann sogar selber den Führerschein gemacht und ist mit einem Lastwagen mit so einer Röntgenröhre dahin gefahren zu so Feldlazaretten und in kleinere Krankenhäuser, hat das dort aufgebaut, an Strom angeschlossen, hat die Leute geschult und hat damit viele, viele Leben retten können. Und das wurde ja auch in Frankreich sehr hoch angerechnet. Das war zum ersten Mal, dass man auch in Frankreich diese Polin wirklich geschätzt hat.
Die jüngere Tochter Eve ist nicht in die Naturwissenschaften gegangen. Sie ist Pianistin geworden und nach Amerika ausgewandert. Und sie ist berühmt worden mit der Biografie «Madame Curie», die sie über ihre Mutter geschrieben hat. Ein Weltbestseller.
In dieser Biografie hat sie ihre Mutter sehr verherrlicht und hat diese Leidensjahre sehr herausgestellt und hat sie dargestellt als eine Forscherin, die eigentlich immer arm und bedürftig war, nie das gekriegt hat, was sie wollte, weil sie immer missachtet wurde eigentlich und sie hätte immer kämpfen müssen ihr ganzes Leben. Das mag nun für Marie Curie durchaus so geschienen haben, weil sie selber hatte ja schon immer kämpfen müssen und hat das auch immer sehr schwer genommen. Sie hat wenig Humor gehabt, sie konnte eigentlich über sich selber nie lachen und sie hat schon immer die Last sehr schwer getragen. Aber wenn man das aus heutiger Sicht anschaut, ist es eigentlich so schlimm gar nicht gewesen. Sie hat also während ihrer Studienzeit natürlich sehr wenig Geld gehabt. Aber danach hatte sie zum Beispiel immer ein Hausmädchen, eine Wäscherin und abgesehen vom Schwiegervater eben auch noch Mädchen, die sich um die Kinder gekümmert haben. Es war dann immer irgendwie eine Polin da, die mit den Kindern gespielt hat. Also man hatte Personal. Sie haben dann auch eigentlich ganz gut verdient. Später, als sie dann wirklich berühmt waren, hatte sie auch viele Gönner. Insbesondere nach dem Tod ihres Mannes hatte sie dann auch Gönner aus der amerikanischen Szene, Großindustrielle, haben ihr viel Geld gegeben für ihre Arbeit. Einer hat ihr ein Auto mit Chauffeur auf Lebenszeit zur Verfügung gestellt. Und sie hat ja zum Beispiel auch mehrere Ferienhäuser besessen. Also sie hat sich ein wunderschönes Haus in La Quest in der Bretagne bauen lassen, an der Küste. Später ein weiteres Ferienhaus in Cavalaire in Südfrankreich. Und das kann man ja jetzt auch alles nicht machen, wenn man so furchtbar bettelarm ist. Was sie nicht so wirklich hatte, das war die Unterstützung des französischen Staates und des französischen Wissenschaftsministeriums. Darum musste sie dann doch sehr kämpfen.
In die französische Akademie der Wissenschaften ist Marie Curie nicht aufgenommen worden. Stattdessen hat man einen Physiker aufgenommen, wo man heute nicht einmal mehr den Vornamen von ihm weiss. Marie Curie ist 1934 gestorben. Trotz Strahlenbelastung ist sie immerhin 67 geworden. 1995 sind ihre sterblichen Überreste und die von ihrem Mann Pierre ins Pantheon umbettet worden. Bis heute ist sie die einzige Frau, die wegen ihren eigenen Verdiensten dort die letzte Ruhe gefunden hat. Nur ein paar Meter von ihr weg liegt der Physiker Paul Langevin, ihr Geliebte. Ist Marie Curie ein Ausnahmetalent gewesen?
Das glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass, ja gut, sie war natürlich schon sehr begabt, aber ich glaube, dass ihre herausragende Eigenschaft ihre Hartnäckigkeit war. Wer sonst hätte sich jahrelang auf dieses Ziel gestürzt und nicht locker gelassen, das Radium oder Polonium aus diesem Erz rauszuholen? Und vor allem die Idee, dass die Radioaktivität, von der man noch nicht wusste, was das ist, verbunden ist mit einem chemischen Element und dass man, um diese Radioaktivität zu studieren, das chemische Element erstmal rausfiltern muss, das war natürlich eine entscheidende Idee. Dazu braucht man schon analytischen Verstand. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie so ein herausragendes Talent war. Glaube ich gar nicht.
Wissenschaft ist schon zu Zeiten von der Marie Curie interdisziplinär gewesen. Sie hat also verschiedene Fachgebiete betroffen. Bei der Marie Curie sind Chemie und Physik zusammengekommen. Die Chemie als Lehre von den Elementen und die Physik als Lehre von den Kräften. Und obendrauf ist dann noch die Mathematik gekommen. Forschung ist heute praktisch nur noch interdisziplinär. Das Europäische Forschungsstipendium, das nach der Marie Curie benannt ist, das Marie Curie Fellowship, wird in allen wissenschaftlichen Disziplinen vergeben. Einen besonders guten Ruf hat es in den Naturwissenschaften. Auch an der ETH Zürich hat Stipendiaten, oder besser gesagt, eine Stipendiatin, die 100 Jahre nach der Marie Curie als physikalische Chemikerin ein bisschen in ihren Fußstapfen ist.
Ich bin die Madhvi Krishnan, ich bin 34 Jahre alt, komme ursprünglich aus Indien. Ich habe ja am Anfang Ingenieurwissenschaften studiert, ich habe in den USA promoviert und dann wollte ich eine Zeit einfach in Europa verbringen. Dann kam ich nach Deutschland, habe ich dann meinen Postdoc in Dresden gemacht auf dem Gebiet Biophysik. Und dann am Ende dieser Phase habe ich ein Marie Curie Intra-European Fellowship bekommen. Die letzten 2 Jahre habe ich in Zürich geforscht.
Sie sind sehr jung mit 34 Jahren und Sie sind ein bisschen jetzt auf den Spuren von Marie Curie. Also nicht nur, weil Sie dieses Fellowship haben, das ist benannt, also dieses Forschungsstipendium nach Marie Curie, aber trotzdem sehr jung eigentlich, schon sehr erfolgreich.
Ja, ich bin dankbar. Ich meine, bei der Wissenschaft ist es nicht gerade so, dass einem Sachen gelingt. Ich meine, alle arbeiten total viel, alle sind sehr talentiert, aber ob das klappt oder nicht, ist eine andere Sache. Und von dem her muss ich ehrlich sagen, ich habe ziemlich Glück gehabt. Okay, ich bin zufrieden und dankbar. Nicht so zufrieden, dass ich jetzt aufhören würde, ich muss zugeben, dass ich mehr Glück gehabt habe als andere.
Gerade Frau Rötlin, die ich interviewt habe, die Biografin von Marie und Pierre Curie, hat gesagt, sie sei einfach sehr, sehr hartnäckig gewesen. Sei zwar begabt gewesen, hochbegabt, aber einfach wahnsinnig hartnäckig. Vielleicht ist das eine weibliche Eigenschaft, ich weiß es nicht. Sind Sie die, die länger bleibt im Labor?
Ich denke, das ist, also ich muss ehrlich sagen, ich wurde schon als ziemlich hartnäckig geschrieben. Schon als Kind von unterschiedlichen Professoren, auch von meiner Tante, die mir Musik beigebracht hat. Ich habe das immer gehört, also diese Hartnäckigkeit, vielleicht gehört das zu meiner Eigenschaft. Aber ob das generell eine Fraueneigenschaft ist oder männliche, also ich bin eher so ein Typ, der relativ ungern Eigenschaften zu Männern und Frauen verteilt, weil das führt einem in eine Situation, wo man nicht will.
Sie haben noch eine andere Parallele eigentlich zu Marie Curie. Marie Curie war aus Polen, ist nach Frankreich gegangen, auch dort geblieben. Sie sind auch von Indien weggegangen, nach Amerika, zuerst Deutschland, jetzt sind Sie in der Schweiz, wo Sie auch bleiben wollen, weg von zu Hause. Das ist auch eine Parallele.
Absolut, ja. Das hat Es löst auch andere Fragen aus natürlich, dass man eben ständig in einer fremden Kultur lebt, aber irgendwann mal wird es einem auch normal irgendwie. Man kommt gut zurecht damit. Ich habe USA verlassen, weil es mir, also man hatte viel Spaß dort, aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Frag mich bitte nicht, woran das liegt, das ist einfach eine unterbewusste Sache. Ich fühle mich recht gut in Europa. Klar ist es nicht meine Heimat, aber ich denke, das ist der, also für mich habe ich diesen guten Middle Ground getroffen. Wie sagt man das, unterm Schnitt oder unter dem Strich? Ja, kann ich mir gut vorstellen, weiterhin in Europa zu leben und zu arbeiten.
Jetzt hat es ja nicht besonders viele Frauen in der Naturwissenschaft und besonders auch nicht in der Chemie. Waren Sie häufig die Einzige?
Ja, ich muss sagen, also auch bei den Ingenieuren, weil ich habe ja auch in Ingenieurwissenschaften promoviert, also die Zahl an Frauen ist ziemlich gering und ja, in den physikalischen Sciences, Wissenschaften sowieso sehr gering, der Physik ist es sehr gering und ja, in dieser Gruppe zum Beispiel, als ich hier ankam, war ich zu der Zeit die einzige Frau und dann kam zum Glück noch eine andere und wir sind sehr gut befreundet, aber ja, im Teil, ich meine, das ist, wenn man das zählt, weniger als 10% Frauen in unserer Gruppe.
Sie sagen, zwei Frauen in der Forschungsgruppe, eben auch überhaupt immer waren Sie so ein bisschen die einzige oder sehr wenige Frauen. Sind die Männer anders mit Ihnen umgegangen jetzt als mit den männlichen Kollegen?
Ehrlich gesagt hat man das Gefühl schon. Also ich würde, das wäre nicht wahr, wenn ich sagen würde, nee, das ist absolut, also man wird schon ein bisschen anders. Oder man hat das Gefühl, in meinem Fall zumindest manchmal ein bisschen ausgeschlossen zu sein, weil man nicht dem Herd, sagt man, Herd? Wie sagt man, also eine Gruppe von...
Herde.
Der Herde, weil man nicht der Herde gehört, so quasi. Ob einem gewisse Nachteile davon entstehen, weiß man eben nicht. Aber... Weiß man eben nicht.
Haben Sie das Gefühl dann manchmal gehabt, Sie seien nicht für voll und ganz genommen worden?
Also von dem her muss ich sagen, bei mir sind mehrere Eigenschaften, wobei ich das fühlen würde, wobei das nicht gerechtfertigt wäre, wenn ich sagen würde, das war nur wegen, weil ich eine Frau bin. Erstens bin ich Ausländer in einem europäischen Raum. Zweitens, ja, sagen mir die Leute, dass ich sehr jung aussehe. Also öfter bin ich als Doktorand genommen, anstatt einfach Senior Researcher mäßig. Und drittens gibt es noch, dass ich noch eine Frau bin. Also von daher kann ich kaum schätzen, wenn mich jemand so teilweise nicht ernst nimmt oder anders behandelt, worum das genau liegt. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass wenn ich ein Mann wäre, wären mir Sachen vielleicht ein bisschen einfacher.
Jean-Marie Curie war ja die erste Mal und auch eine der einzigen dann. Hat sich in 100 Jahren dann gar nichts getan? Was würden Sie sagen?
Ich hoffe, also das kommt auch auf dem Land und so, also welches System man sich anschaut. Zum Beispiel also die USA, meiner Meinung nach, da ist also die Stelle von Frauen an der Wissenschaft ziemlich weiterentwickelt, als was man in Europa befindet, leider. Also ich denke, irgendwie kommt mir so vor, dass das europäische System noch ein bisschen konservativer ist. Also im Vergleich, ich war nicht da vor 100 Jahren oder so, aber der Eindruck, was man hat, also wir sind auf jeden Fall viel, viel weiter, aber es gibt noch einen langen Weg.
Und für Ihre berufliche Zukunft, wovon träumen Sie?
Also ich will schon weiterhin in dem akademischen Bereich weiterarbeiten und jetzt vielleicht auch meine eigene Gruppe gründen. Ja, eine Professorstelle halt wäre der nächste Schritt. Und es sieht schon gut aus.
Auch dank dem Stipendium natürlich ein bisschen. Also ein bisschen hat auch Marie Curie geholfen.
Ja, absolut. Also in dem Fall absolut. Keine Frage.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.